Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Motorradfahren ist wie Fliegen. Man fühlt sich einfach lebendig. So schwärmte einmal der britische Schauspieler Hugh Laurie und alle Biker-Fans werden ihm jetzt wahrscheinlich recht geben. Die Lust am Motorrad, liest man, treibe ihre feinsten Haarwurzeln in die untersten Schichten der Seele, ins Archaische. Und Motorradfahren wird beschrieben als die wildeste Spielart einer friedlichen Seele. Tatsächlich wird das Reisen auf dem Motorrad immer beliebter und vor allem sich mit dem Motorrad in die Kurven zu legen, ist etwas, was viele Menschen offenbar begeistert. Besonders viele Kurven nehmen können Bikerinnen und Biker natürlich in den Alpen. Zum Beispiel am Timmelsjoch. Das ist ein Grenzpass zwischen Österreich und Italien. Die Italiener nennen ihn Passo del Rombo. Und eine Hochalpenstraße dort verbindet das Ötztal und das Passaiertal. Auf dieser sogenannten Erlebnisstraße überwinden die Motorradreisenden rund 2500 Höhenmeter. Das ist nicht nur einer der höchsten Alpenpässe, sondern auch der höchstgelegene Straßengrenzübergang in Österreich. Seit wenigen Wochen jetzt ist die Timmelsjoch-Hochalpenstraße nach der Wintersperre wieder eröffnet. Mein Kollege Adalbert Sinjawski hat den Pass vor kurzem auf seinem Motorrad bezwungen und erzählt uns jetzt von seinem Erlebnis und von der Lust und auch der Last des Motorradfahrens. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Erzählen Sie uns erstmal, ich habe gelernt, es gibt verschiedene Motorradfahrertypen. Was für einer sind Sie und seit wann machen Sie das schon?
Ja, ich würde mich mit meinen 42 Jahren zu den Anfängern zählen, muss ich jetzt hier gestehen. Den Führerschein habe ich seit knapp 2 Jahren, also eine späte Entdeckung für mich. Und vom Typ her würde ich mich ja so als den entspannt fahrenden Landschaftsentdecker beschreiben. Also mein Motorrad, wenn wir das nochmal kurz angucken, ist sozusagen so das Hollandrad unter den Bikes. Also da sitzt man ziemlich aufrecht drauf.
Also nicht sowas Tiefes, Harley-mäßiges, wo man so quasi sein Sofa dabei hat.
Oder nach vorn gebeugt wie auf diesen Sportmaschinen. Ja, man nennt solche Bikes wie meine Reise-Enduro. Und in dem Namen, da klingt es ja schon an. Es geht um das möglichst komfortable Reisen und eben weite Strecken hinter sich zu lassen auf Berg- und Talfahrt. Und für mich war diese Fahrt über die Alpengipfel eine Neuerfahrung.
Das heißt, Sie sind direkt ganz oben eingestiegen. Haben Sie sich vorbereitet auf diese Reise?
Ja, natürlich. Ich habe zu Hause noch so ein Kurventraining gemacht, um nach dieser langen Winterpause schneller wieder mit der richtigen Technik in die Kurven zu kommen und nicht aus der Kurve zu fliegen.
Weil
sozusagen.
Das ist schon tricky, ne? Also ich, ja. Mir wird manchmal so ein bisschen mulmig, wenn ich das als Autofahrerin sehe.
Richtig, gerade bei hoher Geschwindigkeit ist eine Kehre da wirklich eine Gefahr. Und wie ist man ausgerüstet? Ja, ich bin vor der Überquerung des Passes noch viel gereist und hatte ein Navi, einen Rucksack, am Sattel hinten links und rechts 2 Koffer. Und darin natürlich alles, was man sonst so in Urlaub mitnimmt, Alltagsklamotten, aber auch solche Dinge wie Kettenölspray und jede Menge Visierreiniger, denn man kann sich vorstellen, da bleibt doch allerhand an Insekten kleben, an Visier und an der Frontscheibe.
Okay, das heißt, Sie waren gut vorbereitet, fertig gepackt. Wo ging die Reise am Timmelsjoch-Pass für Sie genau los? Was haben Sie da alles erlebt?
Ja, mein Startpunkt war in Südtirol, St. Leonhard im Passaia, über den Timmelsjoch-Pass, von dem wir jetzt schon sprachen. Also von Italien ging es nach Österreich in Richtung Sölden. Da sind nur 50 Kilometer Strecke, für die man in einem Rutsch etwa 1 Stunde Fahrzeit braucht, denn es liegen 44 Kehren vor uns. Im Tal hinter St. Leonhard geht es erstmal gemütlich los. Es ist eine 2-spurige Landstraße in einer Umgebung wie aus dem Alpenbilderbuch, würde ich sagen. Kleine Dörfchen, rustikale Holzhäuser ziehen vorbei. Dann gibt's satte Wiesen mit wilden rot-blauen und gelben Blumen. Viele Kühe, die dort grasen. Und gleich hinter dem Dörfchen Moos, da geht schon los mit dem Kurvenfeuerwerk. Also vor der ersten Kehre heißt es dann Gang rausnehmen, Verkehr beobachten und den Lenker nach links oder nach rechts drücken. Das ist eine Möglichkeit zu fahren, wenn eine Kurve besonders spitz ist und man ganz schnell um die Ecke kommen muss. Oder eben, und das macht den Reiz aus, vor allem in die Kurve legen, mit dem ganzen Körper. Ja, da spürt man so die Kräfte, die auf einen wirken, besonders gut. Und das ist für mich und für viele natürlich auch der Reiz. Ja, man kann sich wirklich getrost so weit zur Seite neigen, bis die Fußraste, das ist so da, wo man die Füße abstellt, links und rechts, bis die auf dem Asphalt schrappt. Also,
das ist der Moment, wo ich immer den Herzinfarkt bekomme.
Ja, und das ist für Anfänger auch immer eine große Herausforderung, aber es ist trotzdem sicher, weil man kommt da auch mit den physikalischen Fliehkräften auch schnell wieder heraus. Ja, und je höher ich dann stieg mit dem Motorrad, weniger Bäume am Straßenrand, Höhe echt gewaltig. Also man guckt nach links, ohne Straßenbegrenzung, metertief geht's unten ins Tal. Und da ist tatsächlich wirklich schon Schwindelfreiheit gefragt, weil die Straßen sind auch manchmal nur so 2,5 Meter breit, ja. Natürlich sind auch viele Leute dann unterwegs, also andere Biker. Ich wurde auch schon illegal natürlich in einer Kurve überholt von Leuten, die sich dann eher als Rennfahrer sehen. Aber auch viele Radfahrer sind da, die sich da so verschwitzt und schnaufend hochkämpfen. Man zieht an denen vorbei und lächelt nur müde. Und der ein oder andere, der ja führt gerne seinen schicken Sportwagen aus am Timmelsjoch. Da gab es ein für mich super langes Autokorso eines Stuttgarter Sportwagenherstellers. Also da waren dann wirklich 40 Fahrzeuge hintereinander. Ja, die Straße gehört einem eben nicht allein, man wird da ziemlich ausgebremst, aber am höchsten Punkt des Passes, ja, da hat man einen wunderbaren Ausblick.
Wie sieht's denn da oben aus? Ich meine, wir haben gehört, eine Hochalpenstraße, da ist erst vor kurzem geöffnet worden, gibt's noch Schnee oben?
Ganz viel Schnee, ich war Anfang Juni dort und im Netz, da gibt es Bilder, wie diese Passstraße im Frühjahr, so immer im Mai, Juni geräumt wird. Da sind die Schneemassen 6 Meter hoch, das muss man sich vorstellen, ja, da frisst sich mehrere Tage lang eine Art Kehrmaschine, sage ich mal, also in der Fachsprache Schneefräse genannt, durch die Straße und spuckt den Schnee dann wirklich in einer meterlangen Fontäne nach oben. Ich bin bei 24 Grad Lufttemperatur in Südtirol losgefahren und oben auf dem Pass, da waren es 10 Grad. Also, das heißt,
wir hatten auch Zwiebelprinzip immer an aus.
Auf jeden Fall, das ist total wichtig. Und mein Blick da nehme ich auf das Skigebiet Hochgurgel in Österreich und oben dann reiht sich Motorrad an Motorrad auf dem Parkplatz. Und ich habe da einige Biker gefragt, was für sie das Besondere an dieser Straße ist.
Eine der höchst befahrbaren Strecken überhaupt, schöne Herausforderung, klasse Streckenführung. Strecke ist auch im guten Zustand und macht unheimlich Spaß zu fahren. Von daher großer Spaß und absolute Empfehlung. Ziemlich einzigartig in der Region.
Das Timmelsjoch muss sein auf dem Heimweg. Bis ich zum ersten Mal übers Timmelsjoch gefahren bin, habe ich 4 Anläufe gebraucht, weil davor war es immer gesperrt. Ich war immer zu früh im Jahr, wobei einmal war es Mitte Juni, war es immer noch gesperrt. Es ist definitiv immer anspruchsvoll. Das ist nicht einfach etwas, wo man auf dem Mofa rauf und runter fährt. Wobei meine schwäbische Seele natürlich jetzt gerade 16 Euro Maut gerade so in Schnappatmung verfällt.
Ehrlich gesagt, also Timmelsjoch, es macht wirklich keinen Spaß da, weil man fährt da einfach in der Kolonne. Da wird auch der Verkehr wird immer mehr. Die Motorräder werden nicht weniger, ich habe nicht den Eindruck.
Also neben der Begeisterung hört man auch Klagen. Über die dunklen Seiten des Motorradverkehrs sprechen wir später noch. Aber von Maut war da die Rede. Das heißt, das Erlebnis gibt's nicht umsonst.
Nee, wenn man in eine Strecke, also eine Richtung fährt 16 Euro, die besagten, die da schon genannt wurden, und hin und zurück dann 21. Ja, man zahlt natürlich auch für das Instandhalten der Strecke und Räumung des Schnees. Und hinter der Mautstelle, da befindet sich in einem modernen, langgezogenen Gebäude mit Holzfassade eine Ausstellung über die Geschichte der Motorräder. Dort steht nämlich das Top Mountain Motorcycle Museum.
Das klingt sehr, sehr großartig. Wir steigen also jetzt gleich mal vom Sattel und gehen zusammen rein in dieses Motorradmuseum. Aber erstmal hören wir noch Musik, die haben Sie uns mitgebracht. Was haben Sie ausgesucht?
Ja, der Song Easy Rider aus dem Jahr 1971 von Gitarrengott Jimi Hendrix. Der Titel sagt es. Inspiriert wurde Hendrix von dem Motorrad-Roadmovie schlechthin, Easy Rider aus dem Jahr 1969. Musikalisch, da symbolisiert der Song für mich eine rasante Kurvenfahrt. Ja, so wie der Musiker sich mit den Fingern auf seinem Gitarrenbrett so von unten nach oben arbeitet, das erinnert mich daran. Im Text geht es um die leidenschaftliche Suche nach der Freiheit auf der Straße. Jimi Hendrix mit Easy Rider.
Quiet!
So, wir waren gerade am Motorradmuseum ganz oben in den Bergen angekommen. Top Mountain Motorcycle Experience heißt das Museum dort am Timmelsjoch. Was gibt's da drin? Was gibt's da genau zu erleben? Ist das nur so ein Gimmick, damit man was zum Anfahren hat, oder kann man da wirklich was erfahren?
Da kann man wirklich was erfahren. Eine riesige Halle auf 2 Stockwerken voller Motorräder von den Anfängen der Motorradgeschichte bis heute. Und tatsächlich, wenn die Tür aufgeht, dann liegt da ein Geruch von Öl und Benzin in der Luft. Also diese Dinger, die geben das von sich noch ab. Motto ist wohl in diesem Museum wenig Text, viele Objekte. Also da gibt es halt eben viel zu sehen und dann nochmal so eine kleine Tafel, wo das Baujahr draufsteht und wer es hergestellt hat. Und da gab es für mich 3 Entdeckungen. Also erstens, das erste Motorrad mit Benzinmotor wurde 1894 in Deutschland hergestellt von Hildebrand und Wolf Müller. Und das sieht so aus, ja, ich sag mal wieder wie ein Hollandrad mit einem feuerlöscherartigen Tank in der Mitte mit sage und schreibe 2,5 PS.
Kann man sich nicht so toll in die Kurven mitlegen.
Das musste man dann noch sich vorstellen, wie das vielleicht in Zukunft ist. Und zweite Entdeckung war, dass der deutsche Hersteller NSU Motorenwerke im Bereich Motorräder ganz groß war. NSU steht für Neckarsulm. Das Unternehmen war Mitte der 50er Jahre nach Stückzahlen der größte Zweiradhersteller der Welt. Ja, und da blitzt es nur wirklich nur von Chrom, wenn man diese Bikes aus den 30er und 40er Jahren sieht. Und sie haben diese typischen runden, großen Scheinwerfer vorne. Das sieht wirklich ganz toll aus. Und dieser NSU-Konzern ist dann im Audi-Konzern aufgegangen. Und drittens, ganz kurz, auch eine Entdeckung. Der Waschmaschinenhersteller Miele hat mit einer Partnerfirma zusammen auch Motorräder hergestellt, um die 60er Jahre. Und die haben so ein bisschen die Optik eines Vespa-Rollers und eines Fahrrads, so eine Mischung davon. Und außerdem lernt man noch die Geschichte des motorradverrückten Weltreisenden Max Reisch kennen.
Wer ist das, Max Reisch? Offenbar nicht nur ein Motorradliebhaber, sondern auch ein Abenteurer.
Ja, genau. Der kam aus Tirol, war Sportler, Reiseschriftsteller und Orientfachmann. Seine Spezialität war es, die Welt auf dem Motorrad zu erkunden. Also zwischen 1931 und 1981, da machte er sehr, sehr lange Fernreisen, die ihn nach Nordafrika, Iran, Pakistan, Indien, Laos, Vietnam, ja sogar China, Japan und Mexiko führten auf einer Puchmaschine, ein österreichischer Hersteller, den es nicht mehr gibt. Natürlich auf dem Seeweg dann auf dem Schiff, aber wirklich auf dem Landweg immer auf einem Motorrad. Und mit diesen Reisen, da hat dieser Max Reisch den Österreichern ja diese faszinierende Welt in die Heimat gebracht und die Welt beschrieben. Und das war so seine große Leistung und auch sehr eindrucksvolle Leistung, weil er das halt eben auf dem Vehikel Motorrad gemacht hat. Und und ich glaube, die Pointe dieses Museums ist, am Ende soll man sich so ein bisschen zumindest auch wie Max Reisch fühlen, wenn man ja diesen Timmelsjoch-Pass dann überwunden hat.
Und dennoch, so ein Motorradmuseum auf mehr als 2000 Metern Höhe zu bauen, darauf muss man ja erstmal kommen. Wer ist auf die Idee gekommen?
Ja, das stimmt. Das sind 2 Brüder und natürlich auch Motorradfreunde, die aus einer Familie stammen, die das österreichische Skigebiet Hochgurgl erschlossen hat und die in dieser Gegend wirklich touristische Pionierarbeit geleistet hat. Das Ziel mit dieser Timmelsjochstraße war, Zitat, mittags Skilauf auf den Ötztaler Gletschern und nachmittags Entspannung in Meran im Freien unter Palmen. Und so wurde diese Hochalpenstraße gebaut und vor ziemlich genau 55 Jahren eröffnet. Und seitdem kann man eben zwischen Südtirol und Tirol hin und her fahren. Und außerdem hat man auf dem Weg nach oben dann mehrere Architekturskulpturen am Fahrbahnrand aufgestellt, also in die man hineingeht und dann besonders schön in die Landschaft gucken kann und so. Und man lernt etwas über die Geschichte der Gegend und der Straße.
Also es wird ein bisschen klarer, warum der Timmelsjoch-Pass wirklich als Erlebnisstraße betitelt wird. Mhm. Das hat er zu Recht. Und die Bikerinnen und Biker kommen. Auf den Motorradtourismus in dieser Grenzgegend zwischen Tirol und Südtirol, Osttirol und Südtirol, kommen wir gleich noch zu sprechen. Auch auf die nicht ganz so positiven Seiten des Motorradtourismus, die natürlich auch damit verbunden sind. Aber vorher hören wir nochmal Musik. Von wem?
Ja, wenn es ums Motorradfahren geht, da kann die Band AC/DC nicht fehlen. Stichwort Highway to Hell spielen wir nicht. Ich kann sie beruhigen. Aber diese Band hat auch mehrere ruhigere Songs gemacht, die gut passen eben zu Strecken, wo man auf einer geraden Straße bei Sonnenschein entspannt die Straße entlang cruist. Da geht's in diesem Song um jemanden, der verlassen wurde und der sich allein fühlt. Und auf der Straße, da geht die Fahrt des Lebens weiter. Ride on.
It's another lonely evening in another lonely town.
But I ain't too young to worry. I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle. And another empty bed. Ain't too young to admit it. Now I'm not too old to lie. I'm just another empty head.
Adalbert Sinjavski war mit dem Motorrad in den Alpen und in der Umfrage unter den Motorradreisenden, die sie uns mitgebracht haben, die wir schon gehört haben. Da war ja wirklich vom zunehmenden Motorradverkehr die Rede. Es hat ja auch seine dunklen Seiten, dieser Motorradtourismus. Ist das nur gefühlt oder tatsächlich wirklich so Vorderrad an Hinterrad?
Ja, das ist tatsächlich schon so. Also, und da ist dem Freiheitsgefühl dann ganz schnell ein Ende gesetzt. Da muss man sich einfach einreihen. Und die Zahlen, die geben diesem Herrn in dieser Umfrage, die wir vorhin gehört haben, recht. Also wenn man sich die aktuellen Zulassungszahlen bei Motorrädern anschauen, dann nehmen die wirklich zu. In Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres plus 15%, in Italien sogar plus 33%, also viel. Experten führen das tatsächlich auf den Corona-Lockdown zurück, dass sich viele halt eben ihren Traum vom Motorrad dann erfüllt haben, als das Verreisen mit dem Flieger und so weiter nicht so gut ging.
Wie belastend man diesen Motorradverkehr wahrnimmt, hängt sicher auch davon ab, wie sich die Biker auf der Straße verhalten. Wer ist denn da auf welcher Art Maschinen unterwegs? Da wird auch viel hochfrisiert, ne? Das wird dann nochmal lauter.
Auf jeden Fall. Und ich vereinfache das mal ein bisschen zugespitzt auf zwei Kategorien. Also da sind diese entspannten Motorradtouristen, die auf ihren Reiseenduros mit gemäßigtem Tempo eher die Landschaft, den Ausblick und diese langen Kurven genießen wollen, wie ich und diese Frau, die im schwäbischen Dialekt gesprochen hat. Aber da gibt es auch diese eben Raser, die ihre PS-starken Motoren dann aufholen lassen und waghalsige Manöver starten. Ja, und da bewahrheitet es sich wirklich schon. Es sind auch eher die Männer auf den Rennmaschinen.
Es gibt ja einige Regionen, die haben teilweise Straßen gesperrt, Pässe gesperrt für Motorradfahrer, nicht von ungefähr. Jetzt frage ich Sie mal als Journalist, nicht als Motorradliebhaber. Weiter unten im Tal muss der Reiseverkehr für die Anwohner schon auch eine Belastung sein, oder?
Absolut. Und deswegen haben die Alpenregion Tirol, Südtirol, aber auch andere Verbote eingeführt oder planen Beschränkungen. In dem Bezirk Reutte in Österreich zum Beispiel sind seit einigen Jahren schon zwischen April und Oktober bestimmte Straßen für laute Motorräder gesperrt. Das sogenannte Standgeräusch, das darf nicht lauter sein als 95 Dezibel und das ist ungefähr die Lautstärke eines Presslufthammers in 10 Meter Entfernung. Ja, und Südtirol, weil das auch vorkam in meiner Reportage, da sind die angrenzenden Regionen und Südtirol dabei, eine Low-Emission-Zone einzuführen, wo eine Maut herrschen soll oder generelle Fahrverbote. Bisher gibt es da nur eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf diesen beliebten Strecken, wo die Biker unterwegs sind, 60 km/h. Bestimmte Pässe sind an einzelnen Tagen autofrei und auch motorradfrei und es gibt sogar eine Obergrenze für die Anzahl von Betten in Südtirol. Und ich habe mal diese Biker nochmal auf dem Timmelsjoch-Pass gefragt, was sie eigentlich davon halten.
Wir haben einen auto-motorradfreien Tag gemacht in der Woche, letztes Jahr. Da haben die Wirte alle gesagt, gut, dann machen wir dann einen Ruhetag an dem Tag. Na, ist ja nichts los dann.
Verständlich aus Sicht der Menschen, die da wohnen, weil der Motorradtourismus schon extrem zugenommen hat. Südtirol begrenzt ja auch die Bettenanzahl und sagt, wir wollen da nicht weiter ausbauen. Zum Thema Standgeräusch, 95 Dezibel, aus meiner Sicht eine ziemlich willkürlich gewählte Grenze. Wer betroffen ist und ein höheres Standgeräusch hat, tut gut daran, sich nicht erwischen zu lassen.
Wie ist es bei Ihnen?
Altersgerechtes Motorrad. Keine Schreigurke.
Für mich ist es ehrlich gesagt wesentlich entspannter, wenn man sotto voce hier durchfährt, anstatt dass er immer hinter einem Nacker hängt, der die Tüte aufgerissen hat. Weil das ist echt Stress. Das macht überhaupt keinen Spaß. Es ist die nackte Hölle. Und würde nicht ein paar Vollidioten wirklich sich benehmen wie im Kindergarten, ich habe die größte, längste, lauteste, dann hätte 95% der Motorradfahrer nicht den Stress, den 5% verursachen.
Also es gibt auch die Seiten, die tatsächlich bedenklich machen. Mit welchen Gedanken gehen Sie jetzt als relativer Neuling aus dem Sattel, aus Ihrer ersten Motorradreise über die Alpenpässe?
Ja, diese nachdenklichen Töne, die sollen jetzt nicht den Eindruck zu sehr trüben. Also ich habe sehr gut nachvollziehen können, warum es Motorradfahrende in die Alpen zieht. Diese verschlungenen Wege, die Ausblicke, dann diese Landschaft. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und das macht wirklich viel Spaß, dort als Easy Rider unterwegs zu sein. Am meisten dann eben, wenn man irgendwo zu einer guten Tageszeit eine Straße für eine Weile ganz für sich alleine hat.
Ja. Ada Wetzinjaski erzählte uns von seiner ganz besonderen Motorradreise über das Timmelsjoch mit dem Motorrad in den Alpen. Vielen Dank, dass Sie uns aus dem Sozius sozusagen mitgenommen haben.
Sehr gerne.
Und wir bleiben noch nach den Nachrichten in der Grenzregion Österreich-Italien, bevor wir dann nach Ostaugsburg und Usbekistan aufbrechen. Aber erstmal drehen wir noch musikalisch eine Motorradrunde mit der Biker-Hymne von Steppenwolf, aber ganz anders interpretiert, von der weltbekannten rumänischen Brassband Fanfare Ciocalia.